Liebe Fugis, es ist Samstag, der 15. November und Fugengold ist zurück mit 4 aktuellen Themen. Marc, was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe mit dabei den Social Media Trend We Are Germans und wir sprechen über die positiven Effekte von Horrorfilmen.
Ich freue mich, dass wir heute 3 GästInnen haben und das ist einerseits die Journalistin Kira Lorenz und die Kulturwissenschaftlerin Sarah Deborah Reininghaus. Kira Lorenz wird uns über ihre Dokumentation Morgen bin ich tot, Gewalt gegen Frauen berichten, die am 4. November beim Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt worden ist. Und ich freue mich außerordentlich, dass wir Christoph Borjes von dem wunderbaren Podcast 7 Tage, ein Song dabei haben, der mit uns zusammen 10 Jahre zurückreist und fragt, was ist nach 10 Jahren Terroranschlägen in Paris geblieben? Und zwar konzentrieren wir uns auf das Bataclan.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Vor 10 Jahren erlebte die französische Hauptstadt den schwersten Terrorangriff ihrer Gegenwartsgeschichte. Im Pariser Konzertsaal Bataclan, auf den Terrassen mehrerer Cafés und vor dem Sportstadion in Saint-Denis tötete eine Dschihadistengruppe bei einer Welle von Anschlägen 130 Menschen. Mehr als 400 wurden verletzt.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Christoph Borjes wird uns jetzt mitnehmen. Und zwar mit der Frage, wie sich erinnern an die Anschläge in Paris und hier vor allem im Bataclan und welche Kraft besitzt die Musik als Medium der Erinnerung?
Vor 10 Jahren, am 13. November 2015, wurde der Pariser Club Bataclan zum Symbol für den Terror in Europa. 90 Menschen starben während eines Konzerts mitten in einem Ort, der eigentlich für Musik, Gemeinschaft und Lebensfreude steht. 10 Jahre später stellt sich die Frage, wie gedenken wir so eines Moments und wie gehen wir weiter damit um? Vielleicht kann uns jemand wie Pete Doherty etwas darüber beibringen. Der Libertines und Baby Shambles Frontmann, bekannt für geniale Songs und selbstzerstörerische Eskapaden, war damals in Hamburg im legendären Cloud-Studio von Johann Scherer zu Gast. Ein paar Tage nach den Anschlägen kam er mit einem neuen Song ins Studio, Hell to Pay at the Gates of Heaven. Eine schunkelige, revolutionäre Nummer, die er den Opfern widmete. Gleich in der ersten Zeile stellt Doherty eine Frage, die hängen bleibt. Come on boys, you gotta choose your weapon. J45 or AK-47. Die J45 eine Gibson-Gitarre, die AK-47 ein Gewehr. Musik oder Gewalt? Leben oder Zerstörung? Zu Wiedereröffnung des Bataclan ein Jahr später stand Doherty dann tatsächlich auf dieser Bühne. Join the band or join the army, rief er ins Publikum. Eine Art trotziges, wir lassen uns nicht unterkriegen. Genau das wollten die Betreiber. Musik zurück an den Ort bringen, an dem so viel zerstört wurde. Ein Zeichen setzen gegen Hass und für das, was das Bataclan immer war. Ein Raum voller Energie, Chaos, Liebe und Klang. Und ich denke, das ist der Punkt, wo wir etwas darüber lernen können, wie wir mit solchen Anschlägen umgehen, die uns hier erstmal den Boden unter den Füßen wegziehen. Die provokante Frage, would you pick up a gun or a guitar? Would you fight a war or start a band? Lädt uns ein, über die Art und Weise nachzudenken, wie wir auf Gewalt und Terror reagieren. Diese Zeilen stellen nicht nur eine Entscheidung dar, sondern reflektieren auch unsere gesellschaftlichen Werte und unsere Fähigkeit, mit Schmerz und Verlust umzugehen. Nach solchen Anschlägen neigen viele dazu, schnell nach Schuldigen zu suchen. In diesem Fall werden dann Muslime oder Araber verurteilt und als Sündenbock für die Taten Einzelner herangezogen. Solche Reaktionen sind nicht nur gefährlich, sie fördern auch Vorurteile und spalten unsere Gesellschaft weiter. Anstatt in einen Kreislauf von Schuldzuweisungen und Hass zu verfallen, sollten wir uns die Frage stellen, wie können wir konstruktiv mit der Trauer und dem Schmerz umgehen, der durch solche Taten entsteht. Dorothys Lied fordert uns auf, kreativ zu denken und die Gitarre zu wählen. Ein Symbol für Kunst, Musik und Gemeinschaft. Musik hat die Kraft, Menschen zu verbinden, Trost zu spenden und eine Plattform für Dialog zu schaffen. Anstatt in den Krieg zu ziehen, können wir uns darauf konzentrieren, Brücken zu bauen und den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern. In einer Zeit, in der Gewalt oft als Lösung angesehen wird, ist es wichtig, alternative Wege zu finden, um Spannungen abzubauen. Die Gitarre steht für die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, Emotionen auszudrücken und die Menschlichkeit in all ihren Facetten zu zeigen. Sie lädt uns ein, den Dialog zu suchen und Empathie für die Erfahrungen anderer zu entwickeln. Wenn wir uns entscheiden, die Gitarre zu wählen anstatt das Gewehr, können wir eine Kultur des Gedenkens und der Heilung fördern. Wir können die Erinnerung an die Opfer solcher Tragödien in einem positiven Licht halten und gleichzeitig die Werte von Frieden und Verständnis stärken. Die Entscheidung zwischen Waffe und Gitarre ist mehr als nur eine rhetorische Frage. Sie fordert uns heraus, aktiv zu werden und zu überlegen, wie wir als Gesellschaft auf die Herausforderungen reagieren, die uns begegnen. Lasst uns alle die Gitarre wählen und gemeinsam an einer Zukunft arbeiten, in der Musik, Kunst und Dialog die Waffen sind, die wir ergreifen, um die Welt ein wenig besserer zu machen.
Ja, Christoph, vielen, vielen Dank für deine Einordnung, für deine Reflexion. Und ich finde es auch, wir nehmen heute am 13. November, das müssen wir dazu sagen, nehmen wir auf, also genau 10 Jahre nach den Terroranschlägen. Heute ist Donnerstag, die Terroranschläge haben sich freitags ereignet. Und es ist immer die Frage, wie erinnert man sich an diese Ereignisse? Also wie erinnert man sich an den 9/11? Wie erinnert man sich an andere Terroranschläge, an Katastrophen? Und werden Themen vielleicht nicht nur zu einem, ja, Datum innerhalb eines Jahres, also so, sondern Journalisten können schreiben, Medien können berichten, es werden nochmal Menschen, die involviert waren, die über die Anschläge überlebt haben, werden befragt. Wenn man sich so anschaut, was ist gerade so veröffentlicht worden um den heutigen Tag, dann geht es vor allem darum, nochmal das Thema der, naja, wie ist man damit umgegangen? Also Fahndung, Auffindung der Attentäter, wie man es so nennt im Polizeijargon, Neutralisierung der Täter. Also über sowas wird stark berichtet. Der Generalstaatsanwalt hat sein Buch veröffentlicht, in dem er auch nochmal seine Reflexion darbietet. Wir haben auf der anderen Seite Zeitzeugen, die den Anschlag im Bataclan überlebt haben oder teilweise Paare, wo ein Teil des Paares überlebt hat, die ihre Geschichte nochmal erzählen. Wir haben andererseits auch das Moment, dass man neue Terroranschläge fürchtet und dass das Thema Bataclan oder auch dschihadistischer Terror noch nicht abgeschlossen ist und man erwartet wieder neue Wellen. Das sind so die Themen, mit denen das verhandelt wird. Und ein Thema, und deshalb fand ich diesen Input von Christoph so wertvoll und so wichtig, ist nämlich die Frage, die eigentlich gar nicht so diskutiert wird: Welche Kraft hat die Popkultur als Erinnerungsmedium und auch als ein, ja, politisches Statement in der Auseinandersetzung mit so Ereignissen wie dem 13. November 2015? Christoph hat den Song von Pete Doherty besprochen, hat das eingebracht und gesagt, okay, also auch hier nicht Hass, nicht Gewalt, nicht sozusagen die offene Gesellschaft soll jetzt auf einmal eine geschlossene Gesellschaft werden. Es werden Menschen markiert, also eine Kollektivschuld ausgesprochen, sondern die Kraft der Musik besteht genau darin, diese Ereignisse poetisch zu verarbeiten und dann gemeinschaftsbildend tätig zu sein. Und das fand ich einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du auch die Möglichkeiten der Popkultur und hier der Popmusik als Erinnerungsmedium siehst.
Ja, Markus, Christoph, erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Super, super spannend. Ich habe die Anschläge damals vor allen Dingen über die Band, die damals auf der Bühne stand, verfolgt, die Eagles of Death Metal, die ich persönlich total mag. Und dadurch, dass ich denen auf Social Media folge, Interviews mit denen währenddessen und danach natürlich konsumiert habe, sozusagen aus Perspektive dieser Band, das irgendwie hauptsächlich verfolgt, auch über die letzten Jahre immer wieder, weil die sich immer wieder natürlich dazu geäußert haben, immer an den Jahrestagen auch interviewt wurden und so. Und das ist natürlich eine ganz tragische, aber auch besondere Geschichte von denen. Und ja, wenn man sich dafür interessiert, also vor allem der Sänger Jesse Hughes und so, die haben interessante Interviews dazu gegeben, aus der Perspektive von der Bühne, wie die das empfunden haben. Die Band selbst hat es überlebt, aus der Crew, wenn ich mich nicht täusche, ist jemand verstorben. Wie die das verarbeitet haben, wie die damit umgegangen sind. Und dann eben, um auf deine Frage einzugehen, was mir sehr imponiert hat, ist, die sind, glaube ich, 2 Jahre später oder so, haben sie dieses Konzert nachgeholt, beziehungsweise zu Ende geführt. Dann nochmal mit einer erweiterten Besetzung und eben diese Haltung zu zeigen, nicht aus Rache, nicht Vergeltung, nicht irgendwie dicht machen, sondern jetzt erst recht dieses Konzert machen, gleiche Venue dann wieder gemacht, dann dort spielen und für all das stehen, für diese Freiheit und Kreativität und Terror damit entgegenzutreten, fand ich sehr, sehr beeindruckend und kann ich nur empfehlen, sich das, wer da mehr wissen will, das nochmal anzugucken.
Absolut, und es wird auch sehr deutlich daran, dass ein Anschlag auf die Popkultur immer ein Anschlag auf die Freiheit ist, auf die Freiheit von Menschen, auf die Diversität von Menschen, auf die Diversität von Lebensentwürfen, und deshalb war es ein vollkommen richtiges Zeichen, dass das Bataclan 1 Jahr nach den Terroranschlägen wieder eröffnet worden ist. Sting hat ja dort performt und in einer hohen Sensibilität und auch einfach sehr, sehr empathischen Art und Weise sein Set zusammengestellt hat, die Ereignisse kommentiert hat. Und das zeigt, dass gerade es wichtig ist, auch eben Geschichten zu erzählen und das Geschichtenerzählen nicht aufhören zu lassen und immer wieder zu zeigen, wie Kunst auf Terror reagieren kann und wie Kunst helfen kann, mit Terror umzugehen.
Absolut, Markus. Ja, andere Formen des Ausdrucks, zum Beispiel auf Social Media, müssen wir uns jetzt angucken und ob die konstruktiv sind oder nicht. Ich habe uns ein Thema mitgebracht, nämlich ein Social Media Trend, vor allen Dingen anhand der Influencerin Caro Dauer erzählt, und dieser Trend heißt We Are Germans.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Markus, liebe Fugis, wie komme ich auf diesen Trend? Er wurde mir sozusagen in die Social Media Discovery Timeline reingespült. Ich habe auf Instagram plötzlich Videos in der Empfehlung drin gehabt von der deutschen Influencerin Caro Dauer. Es geht unter anderem um ihr aktuellstes Reel vom 11.11. Da läuft sie durchs Bild und spricht in die Kamera und sie sagt, We are Germans. Of course, we say kein Stress and then we stress anyway. Also übersetzt so viel wie, wir sind Deutsche, natürlich sagen wir keinen Stress und machen dann trotzdem Stress. Und das hat mich, ja, daran bin ich irgendwie kleben geblieben. Jetzt nicht wegen ihr oder der Qualität, sondern wegen dieser Aussage. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Ich habe dann diesen Kanal mir angeschaut, da kommt das immer wieder vor. Und ich habe diesen Kanal gecheckt und überprüft, also ganz subjektiv diesmal, was es mit meinem schlechten Gefühl auf sich hat. Wir können dem zusammen, Markus, nachspüren, ob ich mich da verfühle oder ob es dir ähnlich geht. Ich habe dann Caro Dauers Kanal angeschaut und das ist eine ganze Reihe von Posts, die sich um diesen Trend We Are Germans dreht. Es gibt dann so Aussagen wie We Are Germans. Natürlich beenden wir jede Debatte mit dem Wort genau. Das ist jetzt von mir übersetzt. Das ist natürlich alles auf Englisch, diese Posts. Also da werden verschiedenste Stereotype über Deutschland, über Menschen, die sich als Deutsch identifizieren, getroffen. Dass man der Erste ist, der in Gruppenchats antwortet, dass man natürlich den Regeln folgt, außer es ist Spieleabend, da gelten dann andere Regeln. Also es geht um Pünktlichkeit, um Angeberei mit Autos, auch sowas wie Aberglaube, Klopf auf Holz, dass man gerne schlechte Rezensionen schreibt und so weiter und so fort. Also es werden Klischees, Dinge, die vermeintlich deutsch sind, hier reproduziert mit einem Versuch des Augenzwinkerns. Es gibt da noch andere Formate auf ihrem Kanal, die sich immer wieder um nationale Identität drehen, wie zum Beispiel Tanzcompetitions nach Ländern. Also so, es ist natürlich alles in Influencerinnen, wo sich um Mode und Beauty dreht. Das heißt, das alles findet immer in so einem Beauty-Set statt mit besonderen Outfits, besonderem Make-up und so weiter. Aber inhaltlich geht es sozusagen oft um nationale Identität. Und dann habe ich drüber nachgedacht und mich so ein bisschen informiert. Wer ist eigentlich Caro Dauer? Jahrgang 95, ist in Hamburg geboren, ist eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Sie hat als Bloggerin auf carodauer.com angefangen und es geht bei ihr vor allen Dingen um Fashion, Fitness und Lifestyle-Content. Auf Insta hat sie Stand heute eine Reichweite von 4,6 Millionen FollowerInnen, hat große Kollaborationen mit Dior, Boss, Valentino, Adidas, ist also in dieser Welt eine sehr laute, sehr präsente Stimme, erreicht viele Menschen. Und dann habe ich überlegt, was ist das für ein Trend? Ne? Also Dauer versucht hier so eine Art Comedy-Reels zu produzieren, die typisch deutsche Eigenschaften parodieren will. Das Schema ist immer gleich. We are Germans, of course we, and then we, also sehr einfach gebaut. Und es geht, wie ich eben schon erwähnt habe, um so vermeintlich typisch deutsche Eigenschaften, Stress, man ist genervt, wenn jemand zu langsam läuft. Also es ist nicht unbedingt immer sympathisch, was da reproduziert wird an Stereotypen, aber das wird mit einem Augenzwinkern und einem gewissen Stolz auch vorgetragen, weil das Setting eben immer sehr High-End, sehr glossy ist, von Privatlimos über Settings in Hamburg, in Paris, immer total aufgestylt und so. Das ist ein internationales Meme-Format, um das mal aufzulösen. Das hat sie sich nicht ausgedacht, sondern es gibt diesen viralen Trend mit Selbstironie über nationale Klischees, so eine typische Social- oder TikTok-Humor zu machen. Und es ist immer We Are. We Are Americans, We Are Italians. Es gibt es für verschiedene Nationalitäten. Für mich hat es natürlich eine andere Dimension nochmal, wenn man das für deutsche Stereotypen reproduziert, aber da kommen wir vielleicht gleich dazu. Was steckt sozusagen dahinter dieser Selbststereotypisierung als Power-Move, als Humor-Move? Man will nationale Eigenschaften humorvoll thematisieren. Es ist so eine Art, ja, was entsteht dadurch? Ein kollektives Selbstbild, würde ich sagen. Die nationale Identität digital reinszeniert. Das ist ironisch, wirkt aber natürlich trotzdem affirmativ und in dem Fall von Deutschland eben Ordnung, Stress, Regeln, Direktheit. Diese in Anführungsstrichen Werte werden hier, ja, man könnte sagen charmant, aber auf jeden Fall für eine globale Ebene digital nochmal verpackt. Ja, das ist sozusagen das, was passiert. Und ich habe diesem Gefühl, von dem ich sprach, nachgespürt. Mal gucken, wie es dir damit geht. Also ich habe hier so eine Plattformlogik der Selbstinszenierung, die mir vor allen Dingen auffällt. Es bedient natürlich primär so eine Aufmerksamkeit, Ökonomie von Instagram, von TikTok natürlich. Es gibt englischsprachige Bits. Es gibt Anschlussfähigkeit, immer die gleiche Mechanik. Es geht vor allen Dingen natürlich um Personal Branding bei ihr, wo scheinbar die Humorfarbe jetzt mal ein bisschen hochgedreht werden muss. Aber natürlich bleibt das alles total oberflächlich. Es funktioniert als Reichweitenvehikel, vor allen Dingen für Mode, für Make-up, für in Anführungsstrichen sexy Performances, also klassisches Influencer-Storytelling, was Imagepflege, teilweise auch Monetarisierung in sich trägt. Ich finde, das wirkt wie so ein harmloser Lifestyle-Content-Snack und ist natürlich irgendwie positiv durch so eine Konsumidentität besetzt. Es geht aber um eben nationale Identität und Nationalstolz. Und das ist mein zweiter Kritikpunkt. Es geht hier um Verharmlosung von Klischees. Vielleicht sogar, das will ich Caro Dauer nicht unterstellen, aber in der Rezeption, in der Zeit, in der wir gerade sind, politisch, gesellschaftlich, banalisierten Nationalismus kann da mit dahinter stecken. Es gibt dazu ein Paper, das finde ich ganz interessant, von Michael Billing, das nennt sich Banal Nationalism, also banaler Nationalismus, daher kommt dieser Begriff. Gibt es spannende Paper dazu, die kann ich gerne auch verlinken, und da geht es um alltägliche, scheinbar harmlose Bezugnahme auf nationale Zugehörigkeit, um die zu normalisieren und auch wieder aufzuladen. Und was eben hier in diesen Videos passiert, ist, dass Humor so eine Widerspruchsschwelle senkt. Also es gibt so eine Zugehörigkeit als Wohlfühlcode. Und ich finde, das hat die Gefahr, dass das kippen kann. Also Humor wirkt ja als Normsignal sozusagen. Es kann Toleranz gegenüber Diskriminierung so ein bisschen abflachen. Und es gibt aber dann trotzdem eben diese, einmal die Identität, die nationale, und gleichzeitig die Abwertung anderer, die dadurch niederschwelliger wird. Wir haben in der Vergangenheit hier bei Fugengold schon gesprochen, dass auch rechte Humor und Identität bedienen gerade. Das will ich natürlich Caro Dauer nicht unterstützen, aber ich finde, in der Zeit und in der Verwendung von Social Media ist das was, was, glaube ich, bei mir auch diesen negativen Beigeschmack verursacht hat. Also es gibt diese Taktiken in Social Media, mit diesen Memes und Insider-Humor zu arbeiten, Memes überhaupt als metapolitisches Werkzeug genutzt wird, und es gibt natürlich gezielte Kampagnen dafür. Das heißt, für mich als Kurzfazit, es gibt irgendwie die Content-Ebene, die ist inhaltlich flach, aber zielt natürlich auf Reichweite und Personal Branding. Harmlos, aber es gibt, und das, glaube ich, würde ich sagen, hat meinen Beigeschmack ausgelöst, diese gesellschaftliche Ebene. Dass es nicht nur Spaß ist, sondern dass er eben banaler Nationalismus mitschwingt. Warum brauchen wir diese Art von Wir-Gefühl? Und dass es eben damit auch Vorurteile schürt und diesen Nationalstolz auf eine seltsame Art wieder auflädt. Deswegen die Frage an dich, Markus. Ich weiß nicht, ob du es schauen konntest, aber wenn du es jetzt hörst, ist diese neue deutsche Identität, sei es überhaupt Pflege, Selbstironie oder Pünktlichkeit auf Social Media, wie siehst du das? Steckt dahinter so ein harmloser Trend oder eine Sehnsucht nach einem neuen, sauberen Nationalgefühl?
Da fragst du den Richtigen. Für mich ist Nationalismus und Patriotismus immer der Anfang vom Ende der Freiheit. Und in Zeiten, in denen wir leben, diesen Rechtsextremismus haben, neofaschistische Phänomene haben, ist es schon, bemerkenswert, so ein We Are Germans zu machen, in dem es halt immer natürlich um Nationalität geht, nationale Besonderheiten geht, und die werden dann verpackt, um es leichter zugänglich zu machen, halt in diese Humorfolie. Aber diese Humorfolie lässt eins eben nicht weg, und das ist etwas, was mich sehr irritiert, also nicht irritiert, sondern was mir eher so die Spur gibt, dass ich das negativ wahrnehme. Also meine negative Wahrnehmung begründet sich einfach darin, dass wir in Zeiten leben, die keinen deutschen Nationalismus brauchen, keine Feier des Nationalstaates brauchen, keine Feier des Nationalbewusstseins erfordern, sondern vielmehr eine richtig kritische Auseinandersetzung, warum wir gerade wieder so ein Erstarken von Menschen haben, die ein Bedürfnis danach haben, in die Welt zu schreien, wir sind Deutsche, wir sind stolz auf Deutschland, ums Echte, das Eigene zu kämpfen, um Traditionen zu kämpfen. Dann haben wir die ganze Auseinandersetzung mit so Debatten, wie gehen wir denn mit Menschen, die geflüchtet sind, um das Konzepte der Remigration tauchen rum. Und ich glaube, es ist der wirklich der falscheste Moment. Für mich ist es immer der falscheste Moment, über Nationalismus und Patriotismus nachzudenken. Aber gerade in der Zeit, in der wir gerade sind, kann ich dem, auch wenn es Humorebenen hat, nichts abgewinnen, weil diese Humorebenen sind relativ low. Und low in dem Sinne, das ist keine spannende Erkenntnis gibt oder nicht so auf eine Dialektik hinweist oder etwas, wo du sagst, okay, also das führt uns vielleicht auch zu einem Problem. Also warum bestimmte Werte so wichtig sind und warum erzeugen sie halt eine Problemlage, die wir in der Gegenwart finden und so weiter. Das wäre ja interessant. Und das gibt's aber schon seit Ewigkeiten bei den so berühmten Allmann-Memes, die ich immer wahnsinnig gerne sehe, weil da hat's eben eine kritische Ebene drin, eine Humorebene drin, eine dialektische Ebene drin. Und das finde ich herausragend und eben nicht, dass das Deutsche machen. Warum? Also das finde ich ja bei Allmann-Memes ja aber viel, viel geiler, dass du sozusagen auch von der Außenperspektive heran eine Perspektive bekommst, was ist denn Deutsch sein? Was heißt es denn, Deutsch zu sein? Und was sind denn einfach Absurditäten? Und oder was nimmt man als Deutsch wahr? Und dieses, wir müssen selber branden, was Deutsch ist und immer wieder verstärken. Das ist Deutsch, made in Germany. Das ist zu nichts gut. Das ist nur zu etwas gut, wenn du sozusagen eine Abschottungspolitik machst, so eine Identitätspolitik machst, die das Deutsche über alles stellt, die sozusagen Deutschland reinhalten muss, wie das echte Deutschland finden muss, biopolitisch irgendwie unterwegs ist. Und insofern finde ich dieses We are Germans, erlebe ich sehr negativ, kann so gut wie nichts damit anfangen und finde es einfach unnötig und falsch platziert in unserer Zeit.
Absolut, Markus, da bin ich voll bei dir. Mein Beitrag wäre We are Germans, we don't do Nationalstolz.
Ja, und wir are Germans bei Kontingenz, ja. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Wir haben nicht hier geschrieben bei der Verteilung, ha, hier, Deutschland, hallo, wollen wir nicht. Das ist Kontingenz der Geschichte und damit muss man halt irgendwie umgehen. Aber man kann es auf eine gute Art und Weise machen, indem man sozusagen die Kritik in den Fokus stellt. Kommen wir zu unserem dritten Thema. Und bei unserem dritten Thema haben wir gleich zwei Gästinnen, die wir begrüßen dürfen. Und zwar Kira Lorenz. Sie ist zusammen mit Lisa Breschniok die Autorin der Dokumentation Morgen bin ich tot, Gewalt gegen Frauen, die am 4. November im Bayerischen Rundfunk erschienen ist. Sie gibt uns einen kurzen Einblick erstmal von der Macherinnenseite. Und dann wird Sarah Deborah Reininghaus, die Kulturwissenschaftlerin, uns die Dokumentation einordnen.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ihr hattet mich gebeten, dass ich einen Blick hinter die Kulissen gebe unserer Recherche. Das mache ich sehr gerne. Und genau, spreche wie gesagt stellvertretend für Lisa und mich. Wir haben über mehrere Monate zu dem Thema recherchiert. Wir haben mit vielen Frauen gesprochen. Einige kommen davor in unserem Film vor, andere nicht. Andere wollten das auch nicht, aber es war so wichtig für uns, mit vielen Frauen zu sprechen, um auch die vielen verschiedenen Formen von Gewalt kennenzulernen. Und ich muss sagen, ich bin bis heute, trägt mich das eigentlich, dieser Mut und diese Kraft der Frauen, uns das zu erzählen, uns ihr Vertrauen zu schenken. Das ist etwas, was ich ganz stark, wenn ich an diese Doku denke, damit verbinde einfach. Dieser Gedanke an die Frauen, die gesagt haben, ja, wir erzählen jetzt diesen beiden Journalistinnen, was wir erlebt haben, wo wir Ängste haben, wo wir bis heute vielleicht Ängste haben. Und dieses Vertrauen war natürlich ein riesiges Geschenk für unsere Doku. Und ein Punkt, der euch ja interessiert hatte, war die Auswahl der Frauen. Wir haben ja größtenteils den Fall von Annalena erzählt in unserer Doku, weil wir wollten eine Geschichte etwas tiefergehend erzählen, weil man auch viel aus dieser Geschichte natürlich rauslesen kann. Und wir haben uns entschieden, eine Geschichte auch ein bisschen größer und ausführlicher zu erzählen, weil wir irgendwie, wenn man in die Schlagzeilen guckt, sind es natürlich oft Kurzmeldungen. Aber welche Geschichten und welche Momente der Angst und der Sorge oft vor solchen Femiziden stehen, welchen Kampf manche Frauen für ihren eigenen Schutz führen und und wie sie kämpfen, das wollten wir auch erzählen. Und das haben wir an der Geschichte von Annalena gemacht. Und wir haben immer wieder dabei Exkurse gemacht, um zu zeigen, Annalena ist jetzt kein Einzelfall, sondern das Problem von Gewalt ist ein größeres und es betrifft nicht nur eine Annalena, das betrifft auch eine Iris Brandt, die Managerin ist. Es betrifft auch eine Liane, die ganz normal auf dem Heimweg ist. Dass wir einfach verschiedene Frauen zeigen, die Gewalt erlebt haben, um auch zu zeigen, das kann man nicht in irgendeine Ecke schieben. Das habe ich auch super oft gehört, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich recherchiere zum Thema Gewalt an Frauen. Meinen die so, ja, es passiert aber nur dort und dort. Nein, es passiert in der Mitte unserer Gesellschaft. Und das haben wir so oft in der Recherche mitbekommen, dass es ganz unterschiedliche Typen von Frauen sind, die von Gewalt betroffen sind. Und dass es da nicht diesen einen Typ Frau gibt, die Gewalt erlebt. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Schritt irgendwie, um das Thema so ein bisschen aus der Tabuzone oder aus dem Randphänomen zu holen, dass wir einfach sagen, ja, wir haben hier ein Problem in unserer Gesellschaft und es sind ganz verschiedene Typen Frau. Es kann in meinem Umfeld sogar eine betroffen sein, die hier Gewalt erfahren müssen. Genau. Natürlich total entscheidend war die Arbeit mit der Familie. Ich bin der auch unglaublich dankbar, dass sie uns so einen Einblick gegeben hat. Was man natürlich nicht im Film sieht, ist, dass es erstmal einen Vorlauf gab. Also ich bin hochgefahren nach Stendal und habe mich in den Prozess mit reingesetzt und habe erstmal die Familie kennengelernt. Aber was mir auch total wichtig war, dass die Familie mich erstmal kennenlernt, also dass die einen Eindruck auch von mir haben, wem sie die Geschichte erzählen, wem sie die Geschichte ihrer Tochter anvertrauen. Wir waren dann auch in Kontakt mit Lisa natürlich und einfach, dass sie wissen, welche Frauen erzählen jetzt die Geschichte meiner Tochter, die so tragisch zu Tode gekommen ist. Genau. Und wir haben uns erstmal über ein paar Tage kennengelernt, persönlich, nicht übers Telefon. Und mir war auch dieser persönliche Austausch mit allen Frauen sehr, sehr wichtig, dass sie den Mensch sehen und wie der reagiert auf ihre Geschichten. Das ist was anderes, wenn man sie nur am Telefon hat oder die mich nur am Telefon reagieren hören. Deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich diesen Frauen, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen, gegenüber sitze. Genau. Wir haben auch mit ganz vielen Frauen gesprochen, die nicht in unserem Film aufgetreten sind, aber ohne die der Film nicht so möglich gewesen wäre, weil wir einfach mit ihnen und dank ihnen auch so ein bisschen an diese Frage uns rantasten konnten, ob Frauen genügend vor Gewalt geschützt sind und wie wir Frauen besser vor Gewalt schützen können. Genau. Und warum wir diese mehreren Frauen gezeigt haben im Film, war einfach, weil wir zeigen wollten, dass es verschiedene Typen Frauen gibt, die von Gewalt betroffen sind. Und deswegen fand ich es auch total wichtig, dass verschiedene Frauen zu Wort da kommen. Genau, eine häufige Frage, die uns auch erreicht hat, war dieses Puppenhaus, das wir natürlich gezeigt haben. Woher kam das? Wie kamen wir auf die Idee? Und wir haben uns sehr, sehr lange überlegt, wie wir das Thema Gewalt darstellen wollen. Und zwar relativ schnell klar, wir wollen das nicht nachstellen oder reenacten, indem wir Szenen nachstellen der Gewalt, weil dass nie die Erfahrung, die Frauen mit Gewalt gemacht haben oder Menschen mit Gewalt machen, das wird es nie treffen. Und auf der anderen Seite, wenn man solche Bilder zeigt, kann das auch betroffene Frauen natürlich retraumatisieren. Und deswegen waren wir uns relativ einig, auch mit der Redaktion, dass wir diese Gewaltbilder nicht nachstellen wollen, sondern dass wir eine andere Ebene finden wollen. Weil wir gesagt haben, wir müssen auch irgendwie die Gewalt thematisieren natürlich, aber auf eine andere Art und Weise. Und bei einem unserer Drehs haben wir ein Puppenhaus gesehen und da war es tatsächlich so, dass da so ein Stuhl umgefallen war und was anderes, keine Ahnung warum, vielleicht jemand dagegen gekommen oder jemand hat das tatsächlich so umgeschmissen. Und ich weiß noch, ich stand mit meiner Kollegin davor und wir haben es angeschaut und haben gesagt, diese umgeschmissenen Gegenstände, diesem Puppenhaus, die sagen so viel aus. Die haben so eine starke Bildsprache, dass wir das in unserem Film aufgreifen wollen. Und gerade auch dieses Puppenhaus, dieser eigentlich sehr ja, niedliche Ort, dieser geschützte Ort auch irgendwie der häuslichen Gewalt, das wollten wir auch irgendwie ein bisschen brechen, weil wir sagen wollten, ja, das Zuhause ist eigentlich auch etwas, was man sagt, das ist mein Schutzort, das ist mein Wohlfühlort. Und bei der häuslichen Gewalt wird genau dieses Gefühl halt gebrochen, weil für die Frauen das Zuhause zum Gefahrenort wird. Und das war unsere Idee hinter dem Puppenhaus, dem einfach eine andere Ebene zu geben. Und wir haben uns auch gedacht, dass die Assoziation, die eines umgefallenen Stuhls, die von umgefallenen, vielleicht kaputten Gegenständen, auch so viel auslösen kann in der Assoziationsebene, dann natürlich auch durch nochmal so eine Soundspur, dass wir damit auch ganz starke Assoziationen beim Zuschauen entwickeln können, ohne direkt Gewalt zeigen zu müssen. Genau. Und dann war natürlich auch entscheidend, wir wollten Annalena einen Raum geben, der so ein bisschen ihr eigener ist, in dem wir Bilder oder Chatnachrichten einbauen können, die uns exklusiv vorlagen, da die Schwester, die uns dankenswerterweise geschickt hat. Und wir waren da in diesem Puppenhausmuseum bei Hainburg, in dem wir gedreht haben. Das war bei einem Winnie, der hat ganz viele Puppenhäuser gebaut. Und der hat uns erlaubt, sozusagen die Räume einzuräumen, wie wir es brauchen. Und bei Annalena haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt wirklich in ihrem Style. Und ich wusste von der Familie, dass da ganz viel rosa und pink bei ihr eine Rolle gespielt hat und lila, es waren so ihre Farben irgendwie. Und dann haben wir auch wirklich aus dem ganzen Puppenhausmuseum uns die entsprechenden Möbel rausgesucht, um den Raum entsprechend einzurichten zu können und ihr ein bisschen so ihren Raum zu geben, damit wir da eine Ebene haben, um ihre Geschichte zu erzählen. Und natürlich durch die unglaublich berührenden und starken Erzählungen der Mutter und der Schwester. Genau. Ich bin öfter zur Familie hochgefahren, mehrfach. Und das war ein ganz intensiver Austausch mit den beiden, weil man auch so die Phasen, die verschiedenen miterlebt hat. Die voller Hoffnung vorm Urteil, die haben so drauf gehofft, dass das Urteil auf Mord fällt. Und als sie dann rauskamen, als das Urteil verkündet wurde wegen Totschlag und Körperverletzung, da waren die so geknickt und wir haben uns dann eine Woche später wieder getroffen. Und hat man richtig gesehen, auch was das mit ihnen gemacht hat. Und ja, Lisa und ich, wir waren immer wieder mit ihnen im Austausch. Wir sind es bis heute, auch nach der Ausstrahlung. Und ja, es war eine ganz intensive Arbeit mit ihnen. Aber ich bin ihnen zutiefst dankbar, dass sie uns die Geschichte ihrer Tochter geschenkt haben, dass wir die erzählen durften. Und Annalenas Mama hat gesagt, und das finde ich vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, warum sie diese Kraft aufbringt, auch zu kämpfen. Und sie hat auch mit anderen Medien da gesprochen, weil sie einfach, ja, kämpfen wollte für ihre Tochter. Aber sie hat gesagt, warum ich diese Kraft aufbringe, zu kämpfen für meine Tochter, ist für die nächste Mama und die nächste Tochter, damit das nicht wieder passiert. Und ich finde das wahnsinnig krass und wahnsinnig berührend irgendwie, dass sie gesagt hat, ich trauere, ich habe einen unglaublichen Schmerz, weil ich meine Tochter verloren habe, aber das soll nicht wieder passieren und deswegen kämpfe ich für die nächste Mama.
Die Dokumentation spricht mit dem Thema Femizid ein Thema an, das von größter gesellschaftlicher Relevanz ist. Leider ist es so, dass das Thema bisher vorwiegend fast immer Einzelfälle in den Blick nimmt und dabei das größere Ganze häufig außen vor lässt. Viele Berichte zu diesem Thema nehmen die Täter als, ja, fast schon Monster in den Blick, deren Verhalten unnachvollziehbar erscheint. Das ist es ja in gewisser Hinsicht auch. Aber trotz der schrecklichen Gewalt, die von solchen Männern ausgeht, sollte aber doch mittlerweile auch deutlich geworden sein, dass das Problem von tödlicher Gewalt gegen Frauen weitaus häufiger und größer ist als gedacht. Dies gelingt der Doku Morgen bin ich tot. Zudem nimmt sie, und darin liegt eine ihrer ganz, ganz großen Stärken, die Frauen selbst in den Fokus. Also an der Stelle, wo das noch möglich ist. Ich komme gleich dazu. Neben Fakten zu Femiziden und ihrer ganz wichtigen Definition beleuchtet der Film vorrangig einen Fall, der für die Betroffene Annalena tödlich ausging und damit die Begriffsbestimmung erfüllt. Es wird noch ein weiterer Fall einer stark bedroht wordenen Frau eingeführt, die sich erfolgreich aber zur Wehr setzen konnte und sich heute aktiv gegen Femizide einsetzt und selber dafür eine Initiative auch gegründet hat, also eine Initiative, mit der man gegen Femizide und Gewalt gegen Frauen vorgehen möchte. Der ausführlich präsentierte Fall beleuchtet zudem, welche Auswirkungen der Mord auch auf die Angehörigen des Mordopfers hatte und auch immer noch hat. Darüber hinaus gelingt es der Dokumentation, die Rolle der Behörden kritisch in den Blick zu nehmen. Auch in diesem Fall wird nämlich deutlich, dass hier, wie viel zu oft, viel zu verhalten reagiert wurde und erste Anzeichen von Bedrohung und Gewalt verkannt oder ja fast schlicht nicht gesehen werden wollten, nicht ernst genommen wurden. So wurde hier Hilfe gesucht, aber nicht zur Verfügung gestellt. Ein Interview mit dem Pressesprecher verdeutlicht dies. Und darin liegt meiner Meinung nach einer der stärksten Momente des ganzen Films, wenn das Interview offenlegt, wie uninformiert man sich gibt, aber auch damals schon gab, welche Mittel zum Schutz des Opfers nicht ergriffen wurden. Insgesamt ist Morgen bin ich tot eine ganz, ganz wichtige Doku, die ich jeder und jedem von euch ans Herz legen möchte. Ihr könnt sie in der ARD-Mediathek sehen, die eine entscheidende Lücke füllt, gerade auch, weil sie zeigt, wie unterschiedlich die Fälle, Täter, aber auch die gesellschaftlichen Milieus, Entschuldigung, sein können, in denen Frauen der Gefahr ausgesetzt sind, ermordet zu werden, eben weil sie Frauen sind. Morgen bin ich tot verzichtet auf eine populäre Einengung des Themas, die sehr häufig vorzufinden ist. Etwa, das kennen wahrscheinlich einige von euch, wenn nur immer von den sogenannten Ehrenmorden die Rede war und das Problem der tödlichen Gewalt an Frauen so ethnisiert wurde, als gäbe es keine Morde ohne Zuwanderung. Das kann man unendlich weiterspielen, diese Gedanken. Der Film leistet dem Thema also einen besonderen Dienst. Und meiner Meinung nach können wir nur hoffen, dass in Zukunft viel mehr dieser Geschichten erzählt und bekannt werden. Ja, so viel zu meiner Einordnung. Marc, wie ist denn deine Meinung zur Sichtbarmachung des Themas in den Medien?
Ja, Sarah, vielen Dank. Erstmal auch danke, Kira. Ich finde, das ist ein extrem wichtiges und medial immer noch unterrepräsentiertes Thema. Das geht von so klassischem Opfernarrativ in verschiedenen Genres bis hin zu dieser aktuellen wichtigen Doku, die du gesagt hast. Ich finde, das Thema ist super, super wichtig, würde aber sagen, einer der wichtigsten Schritte, um dieses Thema anzugehen, zu thematisieren und auch vielleicht zu ändern bestenfalls, ist, dass man zuhört. Und deswegen würde ich als Mann gerne sagen, es war mir ein großes Vergnügen, euch dazu zu hören und eure Meinung zu hören. Aber ich glaube, ich muss da jetzt nicht nochmal viel dazu beitragen, denn was ihr gesagt habt, ist goldrichtig und gut so. Ja, aber wir kommen von diesen echten Horrorszenarien zu den fiktiven und dass diese fiktiven Horrorszenarien wie Horrorfilme auch positive Effekte haben können, das war zumindest für mich eine neue Sache.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Ja, Markus, liebe Fugis, ich habe noch eine Meldung von Watson.de dabei und zwar Horrorfilme können positive Effekte auf die Psyche haben. Das fand ich ist ein hochspannendes Thema. Du bist genau wie ich ein großer Horrorfilm-Fan. Vielleicht eine mögliche Erklärung, warum wir das so gerne schauen, diese Gruselfilme. Wir gucken mal rein. Der Artikel selbst spricht über Forschungsergebnisse, dass Horror- und Gruselfilme positive psychische Effekte haben können. Vor allem geht es um den Psychologen Colton Scrivener, der ist von der Arizona State University und der hat der BBC in einem Interview das ausführlich erklärt. Nämlich Horrorfilme bieten so eine Art sicheres Trainingsfeld, also eine Trainingsumgebung, wo Menschen erleben können, wie sieht denn eine Bedrohung aus, wie könnte man denn darauf reagieren. Und das heißt, du kannst dadurch mit Angst- und Stressreaktionen besser umgehen, kannst sie besser regulieren, im echten Leben sozusagen auch. Wir haben eine Studie mit 400 Teilnehmenden gemacht und da gibt es verschiedene Arten von Horrorfilmfans. Das fand ich sehr spannend. Drei Sorten von Horrorfilmfans wurden identifiziert. Mal suchen, wer du später bist. Es gibt die Adrenalin-Junkies, die einfach den Kick genießen. Es gibt die Kompetenzsuchenden, die Grusel wirklich als Chance sehen, dann eigene Kontrolle zu erleben, zu erlernen. Und es gibt die Kataklysmus-Faszinierten, die so eine tiefe existenzielle Themen in Horror erkennen und da sich diese Auseinandersetzung damit auch suchen. Ja, das heißt, später, der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Es geht dann dadurch, dass dieses Durchleben, das bewusste Durchleben von Angst in einer kontrollierten Umgebung, wie irgendeinem Film oder einer Serie, auch so eine emotionale Regulation fördern kann, also Stresssituationen in Zukunft besser umgehen. Es kann aber auch eine ganz funktionale Wirkung haben, nämlich sich bewusst dieser Situation aussetzen und stellen und dadurch einfach Lerneffekte haben. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Quellen und andere Forschungsergebnisse auch dazu. Ich finde aber vor allen Dingen, das ist vielleicht auch relevant im aktuellen Zeitgeist. Wir sprechen hier immer wieder drüber, du hast es gerade schon im Rahmen von Nationalismus thematisiert. Wir leben in einer Phase mit hoher Unsicherheit. Sei es die Klimakrise, geopolitische Konflikte, Pandemienachwirkungen, digitale Beschleunigung. Es gibt eine Verunsicherung, es gibt eine Angst, die kollektiv spürbar wird. Und in diesem Kontext finde ich es gerade interessant, warum viel Horror, viel Grusel konsumiert wird, produziert wird. Wir haben im Vorfeld off-air hier drüber gesprochen, wie viele Horrorfilme auch gerade wieder ins Kino kommen und welche. Und ich finde es einfach interessant, ja, das so zu verstehen. Das ist vielleicht ein Trainingsumfeld für Unsicherheiten, kontrollierter Rahmen, wo ich Emotionsregulation lernen kann, wo ich aber auch soziale Verbindungen neu schmieden kann, wo wir gemeinsam Angst vielleicht durchleben und Resilienz aufbauen sozusagen und vielleicht auch eine symbolische Verarbeitung von großen Themen unserer Zeit stattfinden kann. Das heißt, ich schätze das so ein, es gibt so eine unterbewertete Funktion, mal wieder hier von Popkultur. Das heißt, Horrorfilme sind so ästhetische Räume des Experimentierens mit Angst, so eine Art Trainingsmodus. Das fand ich sehr, sehr erhellend. Und das heißt, Horror kann nicht nur uns paralysieren durch Angst, sondern sie kann eben in diesem Umfeld überwunden werden. Und das ist für mich so ein neuer Mechanismus irgendwie, der reflektiert werden kann. Und bei gutem Horrorfilm sozusagen auch funktionieren kann. Finde ich extrem spannend, finde ich ganz gut. Frage an dich, du bist selber sozusagen Horrorexperte, du schaust das gern und oft. Wenn man die aktuelle Weltlage sich anschaut, Horrorfilme sind dann vielleicht das ehrlichste Genre unserer Zeit. Ist das für dich so eine Art Spiegel von der kollektiven Angstkultur oder eher ein Ventil, um so eine Angst auszuleben und zu durchleben?
Ja, das ist eine sehr spannende Studie, aber sie ist mir ein bisschen, auch wenn sie diese drei Typen hat, ein bisschen zu reduktionistisch. Also ich finde, also Horror ist für mich persönlich, auch wenn ich darüber arbeite, spannend einerseits in der Konfrontation mit mir selbst, also eine Angstkulisse, die mich näher zu mir bringt. Also wovor habe ich überhaupt Angst? Was ängstigt mich? Was ängstigt mich nicht? Was macht mir Furcht, aber keine Angst? Also das ist ein Deep Dive mit mir. Warum interessieren mich bestimmte Horrorfiguren? Also bei mir funktioniert zum Beispiel Frankenstein und Dracula nicht. Aber Zombies funktionieren wahnsinnig gut. Also was sagt das über mich aus? Und das finde ich jetzt beim Horror wie bei wenig anderen Genren so intensiv, dass du beim Anschauen so sehr mit dir konfrontiert bist und fast gar nicht eskapistisch da fliehen kannst. So. Und das finde ich ganz spannend. Also es führt dich so in, konfrontiert dich mit deinem In-der-Welt-Sein. Und auf der anderen Seite finde ich es total spannend, über Horror und kollektive Angsträume zu sprechen. Was sind denn kollektive Ängste? Wie werden kollektive Ängste verarbeitet? Wie werden sie kompensiert? Was lernen wir? Also wie lernen wir, wovor sollen wir Angst haben? Das ist ja interkulturell und transkulturell sehr, sehr unterschiedlich und beziehungsweise transkulturell könnten neue Angsträume, neues Umgehen mit Ängsten entstehen, mal losgelöst von bestimmten, das, was du lernst, wenn du in Deutschland groß wirst, in Frankreich, in Amerika und so weiter. Und wie das Menschen auch verbinden kann, wie Angsträume nicht nur sozusagen auf einer konsumistischen Ebene, also indem wir viele Filme sehen oder auf einer, sagen wir mal, Fan-Ebene zusammenbringt, sondern wirklich auch vielleicht hilft, ja, bestimmte Massenbewegungen oder Verschiebungen sozusagen auch im politischen Raum oder in, sagen wir mal, in psychologischen Räumen und so weiter zu verstehen. Und deshalb sind Horrorfilme so ein Spiegel und sie sind ein Schacht zugleich. Ich spiegel mich in ihnen und sie sind der dunkle Schacht, in den ich fallen könnte oder den ich vielleicht mich auch manchmal fallen lasse, ohne zu wissen, ob ich aufgefangen werde. Und zum anderen sind sie so ein Sprungbrett hin zu anderen, zur Welt. Und deshalb finde ich Horrorfilme so spannend. Ich wäre in der Auflistung der dritte Typ natürlich in der Auseinandersetzung mit Horror selbst. Aber genau, deshalb ist so für mich das so spannend. Und ich finde auch so, klar, diese positiven Effekte ist ja genau das. Also was bieten dir Medien, was bietet dir Kunst an, um einerseits mit dir selber näher zu kommen, mit dir anders umzugehen. Und auf der anderen Seite, ja, was sagt uns das über eine Gesellschaft aus? Was sagt uns das über vielleicht auch regionale Räume aus und so weiter?
Jetzt wissen wir endlich, welcher Horrortyp du bist und auch deine Einschätzung.
Aber was bist du denn für einer?
Ich schwanke. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe auch überlegt, ob ich dieser kataklysmische Typ bin. Ich finde das, ziemlich interessant auch. Ich würde mich auch im dritten Typen verordnen. Adrenalin-Junkie ist es nicht. Ich gucke auch Filme, die nicht explizit spannend sind. So, ich finde dieses kataklysmische Aspekt daran irgendwie am spannendsten. Mein Lieber, liebe Fugis, während ihr euch noch fragt, welcher Horrortyp ihr vielleicht seid, war es das schon wieder von Fugengold für diese Woche. Ich will an dieser Stelle noch einen kleinen, kurzen Aufruf machen, wenn ihr das hört, am Samstag, den 15. am Erscheinungstag und ihr seid in Hamburg oder Umgebung, kommt vorbei. Ich habe in meinem Kunstkollektiv heute Samstag, den 15. November, eine Ausstellung in der Mega Contemporary Galerie in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Wenn ihr es nicht schafft, ihr findet auf Social Media die Berichterstattung dann dazu von uns. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart. Markus, es liegt an dir, die goldenen letzten Worte zu sagen.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.